Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unser Hauptthema ist der Krieg in Libyen. Was erleben die Menschen vor Ort? Wie beurteilt der Experte die Luftangriffe gegen die Gaddafi-Truppen? Und wieso spielen die USA ihre Rolle so herunter? Weiter blicken wir nach Japan, wo das AKW Fukushima wieder am Strom hängt und leise die Hoffnung keimt. Und wir sprechen über Haiti, wo für die Präsidentschaft zwei zur Wahl stehen und ein dritter profitieren dürfte. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fehlinger. Auch heute flog die internationale Koalition Angriffe gegen libysche Stellungen. Diktator Gaddafi kündigte seinerseits einen langen, zähen Krieg an. Und in etlichen arabischen Hauptstädten regt sich erste Kritik am Militäreinsatz. Fredrik Steiger fasst zusammen.
24 Stunden nach den ersten Militäraktionen gegen das libysche Regime ziehen die Militär seine erste Bilanz. US-Armeechef Mike Mullen erklärte in US-Fernsehsendern, die Angriffe seien erfolgreich, man habe bereits die Flugverbotszone durchgesetzt.
What we did certainly is we took out his radars, his ability to attack us from the ground, and that's how you start to set up a no-fly zone.
Muammar al-Gaddafis Fliegerabwehr und Radaranlagen seien weitgehend ausgeschaltet. Gemessen am militärischen Potenzial und an allen Zusagen aus rund einem Dutzend Ländern sind die bisherigen Operationen allerdings noch immer sehr begrenzt. Gleichzeitig ließ der britische Außenminister William Hague in einem einzigen Satz die ganze Unentschiedenheit über die Ziele erkennen.
The resolution is not about regime change. Neither we nor any other government can see Libya going forward with Colonel Gaddafi still there.
Es gehe, sagt er einerseits, nicht um einen Regimewechsel in Libyen. Aber andererseits, es könne sich doch niemand eine Zukunft in Libyen mit Gaddafi vorstellen. Vorläufig unerfüllt bleibt die Hoffnung von Massendesertionen aus regimetreuen Streitkräften, sobald die Koalition zur Tat schreite. Zwar blieb es heute in der Rebellenhochburg Benghazi ruhig, aber in Misurata kämpften Truppen des Diktators weiter. Gaddafi selber drohte in einer Botschaft mit einem langen Krieg und sprach von zahlreichen zivilen Opfern. Unabhängige Quellen bestätigen das vorläufig nicht. US-General Mullen erklärte,
We don't see any indications of any kind of large-scale massacre.
Er habe keinerlei Hinweise auf Massaker an der Zivilbevölkerung. Bereits der Beginn der Kämpfe, bei denen von Anfang an auch mit zivilen Opfern gerechnet werden musste, sorgt nun für Kritik. Amr Moussa, der Chef der Arabischen Liga, der bisher militärische Schritte forderte, ist plötzlich klar dagegen. Ähnlich tönt es aus Peking und Moskau, wo man die Angriffe vor drei Tagen im UNO-Sicherheitsrat stillschweigend gutheiß, indem man auf ein Veto dagegen verzichtete.
Fredrik Steiger. Die weiteren Nachrichten des Tages hat jetzt Simon Loy.
In Japan kommt Hoffnung auf, dass ein Super-GAU im Atomkraftwerk Fukushima doch noch abgewendet werden kann. 4 der 6 Reaktorblöcke sind wieder ans Stromnetz angeschlossen. Bei den Blöcken 3 und 4, die den Experten am meisten Sorgen bereiten, würde dies aber noch Tage dauern, sagte ein Regierungssprecher. In der Umgebung wird allerdings zunehmend Radioaktivität nachgewiesen. In der Präfektur Fukushima wurde der Verkauf von Rohmilch verboten, weil die radioaktive Strahlung über den Grenzwerten lag. Weiter im Nordosten, wo Erdbeben und Flutwelle die größten Schäden angerichtet hatten, verbessert sich die Lage nur allmählich. Mancherorts fehlt es an Lebensmitteln, Trinkwasser, Benzin und Medikamenten. Die Schweizer Botschaft in Japan ist von Tokio nach Osaka verlegt worden. Das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten begründete seinen Entscheid mit der unsicheren Entwicklung im Grossraum Tokio. Dort könnte sich in nächster Zeit die Strahlenbelastung erhöhen. Das EDA rät Schweizern weiterhin, die Hauptstadtregion und den Nordosten Japans zu verlassen. In Haiti hat die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Knapp 5 Millionen Wahlberechtigte entscheiden über die politische Zukunft des krisengeschüttelten Landes. Um das höchste Amt bewerben sich die ehemalige First Lady Mirlande Maniga sowie der Musiker Michel Martelly. Der Wahlsieger tritt die Nachfolge von René Préval an, der nach 2 Amtszeiten nicht mehr antreten darf. Laut lokalen Medienberichten kam es zu Beginn der Wahlen zu Verzögerungen und Unregelmäßigkeiten, unter anderem weil vielerorts Urnen oder Wahlzettel fehlten. Exil-Tibeter haben am Wochenende über einen neuen Chef der tibetischen Exilregierung abgestimmt. In Indien sowie 12 weiteren Ländern konnten 85.000 Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben. Der neue Ministerpräsident soll die politische Führung vom Dalai Lama übernehmen. Dieser hatte kürzlich seinen Rückzug aus der aktiven Politik angekündigt, um sich auf seine Aufgabe als religiöser Führer der Tibeter zu konzentrieren. Die Resultate der Wahl sollen Ende April vorliegen. In Freiburg bleibt die fünfköpfige Stadtregierung mehrheitlich in linker Hand. Und erstmals nach 15 Jahren nimmt wieder ein deutschsprachiger Einsitz in die Regierung. Auch nach der heutigen Erneuerungswahl belegt die SP 2 Sitze, die CSP einen. Die Bürgerlichen verfügen weiterhin über 2 Sitze. Die CVP verlor allerdings eines ihrer beiden Mandate an die FDP. Stadtpräsident bleibt Pierre-Alain Clément von der SP. Nun zum Sport. Die wichtigsten Meldungen des Tages fasst Beat Sprecher zusammen.
Wir beginnen mit Fußball. Der FC Basel bleibt unangefochten an der Tabellenspitze. Die Mannschaft von Thorsten Fink setzte sich heute in Zürich gegen GC mit 2:1 Toren durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Alexander Frey 10 Minuten vor dem Ende mit einem wuchtigen Freistoß. Damit gewann Basel nach über 4 Jahren wieder einmal auswärts gegen die Hoppers. Die Berner Young Boys dürfen weiterhin Richtung Tabellenspitze schielen. Ibe setzte sich im Verfolgerduell gegen Luzern mit 3:1 durch. Mann des Spiels war der Schwede Alexander Fannerud. Er bereitete 2 Tore vor und erzielte äußerst spektakulär den 3. Treffer. Und schließlich gewann Sion dank einem Priovic-Tor 1:0 gegen Thun. In der Tabelle führt somit Basel weiterhin mit 7 Punkten Vorsprung vor Zürich, neuer Rang 3 Ibe vor Luzern. Und nach Langlauf der Bündner Dario Colonia hat die Saison mit einem weiteren Podestplatz abgeschlossen. Im schwedischen Falun wurde er hinter den beiden Norwegen Petter Northug und Finnhagen Krog Dritter. Sein Sieg im Gesamtweltcup stand bereits vor dem Rennen fest.
Zum Wetter. Morgen scheint in der ganzen Schweiz wieder die Sonne. Am Vormittag hat es zunächst jedoch lokal Hochnebel, besonders im Westen und im Tessin. Die Temperatur liegt im Norden am Nachmittag mit Bise bei 10 Grad, im Süden gibt es 16 Grad. Am Dienstag bleibt es sonnig und es wird milder mit rund 14 Grad im Norden und 17 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Unser Schwerpunkt zum Krieg in Libyen. Stimmen von dort, wo die Bomben fallen, Gründe für die unamerikanische Zurückhaltung und die Skepsis des Experten, dass die Luftangriffe Gaddafi zum Einlenken bewegen.
Er wird sich einfachem militärischem Druck sicherlich nicht beugen, sondern versuchen, eine Stabilisierung der Lage zu erreichen. Das könnte eine faktische Spaltung des Landes bedeuten.
Sagt Volker Perthes im Echo-Gespräch. Der Nordafrika-Kenner ist Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Weiter, Hoffnung in Japan. Die Chancen, an einem atomaren Super-GAU vorbeizuschrammen, steigen. Präsidentenwahl in Haiti. Die Mutter der Nation tritt an gegen den rebellischen Sohn, der die Hosen runterlässt. Doch gewinnen dürfte ein ehemaliger Priester. Und in der Sendung International, direkt im Anschluss an dieses Echo der Zeit, Bewegung hinter barocker Kulisse. In Baden-Württemberg ist die Vorherrschaft der CDU bedroht. Nach 6 Jahrzehnten ein großer Wandel. Die internationale Militäroperation gegen Libyen geht also weiter, ebenso die Angriffe von Gaddafis Truppen gegen Aufständische. Widersprüchlich sind die Angaben zur humanitären Lage im Land. Auslandredaktorin Brigitte Zink.
Nach dem internationalen Eingriff herrschte heute früh in der ostlibyschen Küstenstadt Benghazi Ruhe. Gespenstische Ruhe, wie der freie Journalist Kurt Belda aus der Hochburg der Rebellen berichtet. Im Verlauf des Tages seien aber die Leute wieder auf die Straße gegangen. Soeben habe eine Trauerfeier stattgefunden für die zahlreichen Opfer, die die heftigen Kämpfe zwischen Aufständischen und Regierungstruppen vom Freitag gefordert haben.
Ich war vorher in einem der größten Spitäler und da haben mir die Ärzte versichert, dass es insgesamt etwa 90 Tote gesehen hat. Ich halte das für glaubwürdig, weil ich habe mindestens 30 selber gesehen. Davon waren 8 Regierungssoldaten. Und Verwundete hat es mindestens 100 gegeben allein in diesem Spital. Und es gibt noch 2 andere Spitäler in Benghazi. Also man kann davon ausgehen, dass es 100, 200, vielleicht sogar 300 Verwundete gegeben hat.
Es gibt Meldungen, wonach sich in Benghazi bereits eine humanitäre Krise abzeichne. von einer humanitären Krise in dem Sinn, dass keine Hilfe nach Benghazi kommt und die Verletzten nicht versorgt würden, könne aber keine Rede sein, sagt Kurt Belda.
Die Spitäler hier sind gut ausgerüstet, die Straße nach Ägypten ist frei, Flüchtlinge können dahin fahren, es kommt umgekehrt Essen, und alles was die Leute brauchen, kommt über diese Straße nach Benghazi. Hier ist insofern keine Not, aber es ist natürlich Krieg und es trifft natürlich da auch Zivilisten, vor allem wenn natürlich die Gaddafi-Truppen mit Artillerie und Raketenwerfern in die Stadt reinschießen.
Ganz anders ist die Lage in Misrata, einer Stadt westlich von Benghazi. Dort setzten die Truppen des libyschen Staatschefs Gaddafi ihre Angriffe auf Regimegegner fort und stellten offenbar das Wasser ab. Im britischen Fernsehsender BBC berichtete ein Arzt von unhaltbaren Zuständen im Spital, weil langsam alle Ressourcen aufgebraucht seien.
Our resources in the hospital start finishing. My doctors now since Tuesday working continuously. No water, 90% of the city, no electricity, no communications, as you know, since 1 month. The situation is so serious.
Seit Dienstag seien die Ärzte hier ununterbrochen an der Arbeit. Nun gäbe es kein Wasser und in 90% der Haushalte keinen Strom und seit einem Monat keine Kommunikation mehr. Die Lage, sagte der Arzt, sei ernst, sehr ernst.
Brigitte Zink. Gaddafi rüstet sich für einen langen, zähen Krieg und wettert gegen die Alliierten. Diese wiederum hoffen, ihn mit ihren Luftangriffen rasch zum Einlenken zu bewegen. Ich habe darüber mit Volker Perthes gesprochen. Der Nordafrika- und Nahostexperte ist Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie er denn die Chance sieht, dass sich Gaddafi dem Druck des Westens beugt.
Er wird sich einfachem militärischen Druck sicherlich nicht beugen, sondern versuchen, eine Stabilisierung der Lage zu erreichen. Das könnte eine faktische Spaltung des Landes, jedenfalls für einige Zeit, bedeuten. Die Frage ist letztlich, ob er genügend Ressourcen hat, und das heißt vor allem genügend finanzielle Ressourcen, um durchzuhalten, auch wenn ein Teil seines Landes unter Fremder, das heißt unter Rebellenkontrolle steht.
Aber immerhin scheint es ja heute gelungen zu sein, die Flugzeuge Gaddafis am Boden zu halten und ein weiteres Vorrücken seiner Truppen auf Benghazi, der Hochburg der Aufständischen, zu verhindern. Insofern ist die Flugverbotszone bis jetzt ein Erfolg.
Ja, das ist tatsächlich möglich. Die Frage ist, wie man weiter vorgeht, wenn sich genau darüber dann eben eine Front bildet, irgendwo zwischen Benghazi im Osten und dem Rest des Landes im Westen, wenn es einige von Rebellen regierte Gebiete gibt, die von Flugzeugen Frankreichs, Englands, der USA und anderer geschützt werden, aber Gaddafi weiter in Tripolis, in den großen Teilen des Westen des Landes, regiert. Denn es ist ja nicht so, dass die Briten, Franzosen und andere ein Mandat hätten, nun Tripoli zu befreien, und auch die Rebellen werden nicht eine Armee bilden, die dann nach Westen marschiert, sondern werden sich darum kümmern, dass sie ihre eigenen Städte in irgendeiner Form verwalten und dort so eine Art autonomer Zone errichten.
Eine Hoffnung der Alliierten ist, dass Soldaten, insbesondere die zahlreichen Milizionäre in Gaddafis Armee, dass die sich vom Diktator abwenden angesichts dieser Luftangriffe. Das klingt eigentlich plausibel.
Ja, einige werden sich sicherlich abwenden. Einige haben sich ja auch in den vergangenen Wochen schon abgewendet. Diejenigen, die heute bei Gaddafi sind, sind entweder durch persönliche Loyalitätsbindungen an das Regime angekoppelt, wenn sie so wollen, oder eben, weil sie gut bezahlt werden. Das gilt insbesondere für Söldner, die aus Schwarzafrika kommen. Insofern ist hier die Frage des Cashflows. Also bekommt Gaddafi weiterhin genügend Geld, um seine Truppen und auch die Milizionäre bezahlen zu können.
Gaddafi droht ja, das Mittelmeer in ein Blutbad zu verwandeln, wenn der Westen weiter militärisch gegen ihn vorgehe. Sehen Sie das als reine Rhetorik oder ist das eine ernsthafte Gefahr?
Ich glaube, das Potenzial von Gaddafi, Unheil auch in anderen Staaten anzurichten, ist erheblich gesunken. Da trägt nicht nur die Flugverbotszone und die Isolierung des Landes zu bei, sondern natürlich auch, dass er sich heute um die Macht in seinem eigenen Staat kümmern muss und es wenige Libyer geben wird, die bereit sind, für ihn im Ausland zu agieren.
Volker Perthes, Gaddafi hat heute angekündigt, er werde Waffen an 1 Million Libyerinnen und Libyer verteilen, um den Angreifern entgegenzutreten. Das würde ja heißen, er rechnet damit, dass irgendwann ausländische Truppen in Libyen einmarschieren werden, dass es eben nicht bei sogenannten chirurgischen Luftangriffen bleiben kann. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, eine Eskalation ist möglich, wobei das Mandat des UN-Sicherheitsrates dies bislang ausschließt. Ich denke, die Bewaffnung der Menschen, die in seinem Herrschaftsgebiet heute sind, wird in erster Linie dazu da sein, um eine Rebellion in den eigenen Städten zu bekämpfen. Also es ist eher das Szenario der Volksbewaffnung für den Bürgerkrieg.
Es wird ja immer wieder betont, es sei eine breite Koalition, die dagegen Gaddafi kämpfe. Doch die arabischen Länder tun sich unglaublich schwer mit einer Beteiligung. Heute hat zum Beispiel der Präsident der Arabischen Liga gesagt, Amr Moussa, die Liga habe zwar eine Flugverbotszone gewollt, aber keine Bomben über Libyen. Wie wichtig ist denn in Ihren Augen diese arabische Beteiligung?
Die arabische Beteiligung wäre schon wichtig, zumal die arabischen Staaten ja die Flugverbotszone herbeigewünscht haben und sie beantragt haben. Und sicherlich war es so, dass der Beschluss der Arabischen Liga ein wenig widersprüchlich war, wo man ja gefordert hat, dass es eine Flugverbotszone, aber keine Militärintervention geben sollte. Aber eine Flugverbotszone muss eben auch implementiert werden und das heißt militärische Intervention und dies findet gerade statt.
Und die westliche Koalition läuft das Risiko ein, dass, wenn sie keine arabische Unterstützung hat, dass sie ganz rasch von Rettern zu ungeliebten Aggressoren werden.
Die Gefahr besteht tatsächlich und deshalb wäre es ganz wichtig, dass die westliche Koalition ihre eigenen Kriegsziele, die, wie wir eben gesagt haben, ja nicht völlig klar sind, auch nicht über das hinaus ausdehnt, was der Sicherheitsratsbeschluss tatsächlich legitimiert, nämlich den Schutz von Benghazi, den Schutz der von den Rebellen gehaltenen Hochburgen, die Verteidigung dieser Hochburgen gegen ein weiteres Vorrücken der libyschen Armee bzw. der Milizionäre Gaddafis. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass der Westen oder die westliche Koalition jetzt nicht auf die Idee kommt, sie könnten oder sollten entscheiden, wer letztlich in Libyen regiert.
Einschätzungen von Volker Perthes. Der Nordafrika-UNAUST-Experte ist Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. In den ersten Stunden des Kriegs gegen Libyen haben die USA militärisch eine führende Rolle übernommen. Doch Präsident Obama gibt sich alle Mühe, die amerikanische Beteiligung herunterzuspielen. USA-Korrespondent Peter Vögeli zu den Gründen für die amerikanische Zurückhaltung.
Trotz allem Zögern und aller Zurückhaltung haben die USA seit gestern die militärische Führung im Einsatz gegen Diktator Gaddafi übernommen, über 100 Marschflugkörper abgefeuert, 18 US-Kampfflugzeuge eingesetzt und der oberste US-Militär, Admiral Mullen, konnte in der TV-Sendung Meet the Press heute verkünden.
Effectively the no-fly zone has been put in place. We have halted him in the vicinity of Benghazi.
Dass die Flugverbotszone faktisch durchgesetzt und Gaddafi in Benghazi für den Moment Einhalt geboten sei. Doch die USA haben keine grundsätzliche Kehrtwende vollzogen. Admiral Mullen kündigte an, dass die USA in den kommenden Tagen das Oberkommando über den Einsatz in Libyen abgeben und lediglich eine unterstützende Rolle spielen würden. Wie alle US-Führungskräfte unterstrich auch Mullen, dass die Mission sehr begrenzt und insbesondere auf den Schutz der Zivilbevölkerung beschränkt sei. Das könne sogar bedeuten, dass die Mission aus Sicht der USA beendet sein könnte, ohne dass Gaddafi entmachtet würde, bestätigte Mullen auf die Frage von NBC-Journalist David Gregory.
So the mission can be accomplished and Gaddafi can remain in power. That's certainly potentially one outcome.
Die Zurückhaltung der USA ist verständlich. Amerika ist bereits in zwei Kriege in muslimischen Ländern verwickelt und die Lektion aus Irak und Afghanistan sitzt in den Knochen. 3 Wochen Krieg und 8 Jahre Besatzung in Irak, 10 Jahre Krieg und kein Ende in Sicht in Afghanistan. Nicht nur die US-Ressourcen sind mehr als angespannt und dies mitten in einer Wirtschaftskrise. Die USA wollen auch nicht noch mehr zu einem Feindbild in der muslimischen Welt werden, nachdem Präsident Obama mit seiner Rede in Kairo 2009 ein neues Kapitel arabisch-amerikanischer Beziehungen aufschlagen wollte. Die Militärexperten sind mehr als skeptisch gegenüber einem Einsatz in Libyen, das für die USA nicht von strategischer Bedeutung ist, und sie wollen um keinen Preis in einen langen Konflikt hineingezogen werden. Last but not least zeigt die Bevölkerung wenig Enthusiasmus. Nur 1/3 fand laut einer Umfrage des Pew Research Centers vergangene Woche, dass die USA eine Verantwortung zum Eingreifen in Libyen habe. und nicht einmal die Hälfte war für die Einrichtung einer Flugverbotszone.
USA-Korrespondent Peter Vögerli aus Washington. Aktuelle Informationen und ein Dossier zum Krieg in Libyen finden Sie auch im Internet auf drs.ch. Japan schöpft Hoffnung, denn einige Reaktorblöcke des havarierten AKW konnten wieder ans Stromnetz angeschlossen werden. Die Radioaktivität nimmt leicht ab. Und die Chancen, dass der schlimmstmögliche Ausgang der Atomkatastrophe verhindert werden kann, steigen. Wissenschaftsredaktor Christian Heuss mit Einzelheiten.
Noch immer ist das havarierte Atomkraftwerk in Fukushima in einer sehr unstabilen Situation. Heute Morgen stieg bei Reaktor 3 der Druck im Reaktorbehälter so an, dass die Betreiberfirma TEPCO eine Dampfentlüftung durchführen wollte. Dabei wären beträchtliche Mengen radioaktiver Stoffe in die Umwelt gelangt, darunter wahrscheinlich auch das hochgiftige Plutonium. Denn Reaktor 3 wurde mit Plutonium angereicherten Brennstäben betrieben. Kurz vor der geplanten Aktion gab der japanische Kabinettssekretär Edano dann aber bekannt, dass der Druck in Reaktor 3 sich nun doch stabilisiere und dieser Schritt zumindest für den Moment vermieden werden kann. Weiterhin sprühen Feuerwehrleute Wasser auf die Reaktoren. Dabei stehen Reaktor 3 und 4 im Vordergrund. Mehr als 2000 Tonnen Wasser gingen letzte Nacht auf die beiden Reaktoren nieder. Es scheint, dass sich mit diesem improvisierten Vorgehen tatsächlich die Reaktortemperatur stabilisiert. Aufklärungsflüge über die 6 Reaktoren mit Wärmebildkameras bestätigen gemäß der japanischen Regierung, dass die Temperatur in allen Reaktoren unter 100 Grad liege. Fortschritte gibt es bei der externen Stromversorgung zu verzeichnen. Seit heute Morgen früh soll Reaktor 2 und wahrscheinlich auch Reaktor 1 mit Strom versorgt sein. Man fahre jetzt alle Kühlsysteme langsam wieder hoch. Ob diese Systeme allerdings noch funktionstüchtig sind, ist weiterhin fraglich. Auch die Radioaktivitätswerte auf dem Gelände gingen heute leicht zurück. In Tokio wurden auch heute keine erhöhten Strahlenwerte gemessen. Allerdings hat man an diversen Orten im näheren Umkreis des Atomkraftwerks Fukushima radioaktive Substanzen wie Jod-131 oder Cäsium-137 gemessen. Und auch in Spinat und Milch aus der Region von Fukushima und einer angrenzenden Präfektur haben die Behörden erhöhte Strahlenwerte festgestellt.
In Haiti wird heute ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt. Nach einem ersten Wahlgang, der von zahlreichen Ungereimtheiten geprägt war, können sich die 4,7 Millionen Wahlberechtigten heute zwischen zwei Kandidaten entscheiden, dem Popsänger Michel Martelly und der ehemaligen First Lady Mirlande Maniga. Ich habe mit dem Zentralamerika-Journalisten Tony Keppeler über den Urnengang in Haiti gesprochen und ihn gefragt, worin sich denn die Kandidatin und der Kandidat programmlich unterscheiden.
Beide versprechen, das Land wieder aufzubauen. Beide versprechen, da eine besondere Kraft ins Erziehungs- und Bildungswesen zu stecken. Beide wollen ein neues Haiti schaffen nach dem schweren Erdbeben von damals. Das heißt, programmlich von dem, was sie ankündigen, unterscheiden sie sich nicht so sehr. Es sind eher die zwei Charaktere, die sich unterscheiden. Die Frau Maniga ist eine ältere Dame aus dem politischen Establishment, aus der kleinen, reichen Oberschicht des Landes, Universitätsprofessorin, die sich so ein bisschen wie die Mutter der Nation gegeben hat im Wahlkampf, während der Martelly ist ein Popsänger, der ist ein bisschen so der rebellische Sohn, der auf der Bühne schon mal gern die Hosen runterlässt, der ist dann ja eher so der völlige Anti-Establishment-Kandidat.
Am Freitag ist ja auch Ex-Präsident Jean-Bertrand Aristide nach 7 Jahren Exil nach Haiti zurückgekehrt. Er sagt zwar, er wolle keine aktive Rolle mehr in der haitianischen Politik, aber der ehemalige Priester ist ja sehr, sehr populär. Er wird ein Machtfaktor bleiben in Haiti.
Er wird ein Machtfaktor bleiben, das ist klar. Und dass er sich nicht in Politik einmischen will, dass er so ganz bescheiden als Privatmann seinen Beitrag zum Wiederaufbau des Landes leisten will, das ist, glaube ich, doch eher ja Rhetorik und vorgetäuscht. Er hat gleichzeitig in seinem ersten Statement, das er gegeben hat auf dem Flughafen, beklagt, dass seine Partei von Mila Wallas von der Wahl ausgeschlossen worden war. Und das wird schon auch als Zeichen verstanden. Ja, die Partei und damit auch ihre prominenteste Figur müssen in Zukunft wieder eine Rolle spielen in diesem Land.
Und hat er auch schon eine Auswirkung auf diese Stichwahl, die heute stattfindet?
Das ist sehr schwer zu sagen. Man geht davon aus, dass eben dieses Statement die Wahlbeteiligung noch weiter sinken wird, als sie ohnehin schon ist. Und dass natürlich dann da ein relativ schwacher Präsident rauskommt, neben dem Aristide als ziemlich starker Mann dastehen kann.
Sie haben es vorher angesprochen, der erste Wahlgang war geprägt von vielen Unregelmäßigkeiten. Als Folge dieser Unregelmäßigkeiten musste sich ja auch der Kandidat der Regierungspartei zurückziehen. Gegen ihn gab es viele Wahlbetrugsvorwürfe. Wie sieht es denn aus für die Stichwahl? Dürfte die fairer werden?
Sie dürfte jetzt, was Wahlbetrug angeht, fairer werden, einfach deswegen, weil beide Kandidaten zur Opposition gehören. Sie haben eigentlich gegeneinander nicht sehr viel auszufechten. Das Problem wird eher sein, laufen die Wahlen einigermaßen geordnet ab. Und wie hoch ist die Wahlbeteiligung? Sie war ja im ersten Wahlgang nur knapp über 20%. Es gab in Haiti schon Wahlen mit 8-9% Wahlbeteiligung. Wenn sowas auch wieder rauskommt, dann hat der Präsident, der nächste oder die Präsidentin, keine sehr große Legitimation.
Haiti kämpft ja immer noch mit den Folgen des Erdbebens von letztem Jahr. Das hat vor allem in der Hauptstadt Port-au-Prince riesige Schäden angerichtet. Und trotz großer internationaler Hilfsaktionen kommt der Wiederaufbau offenbar kaum voran. Was läuft denn da schief?
Es gibt natürlich zum einen von der internationalen Gemeinschaft gegenüber der jetzigen Regierung Préval sehr viele Vorbehalte. Man wirft ihr vor, sie sei korrupt. Von daher ist viele versprochene Hilfsgeld von 11 Milliarden Dollar bislang nur sehr, sehr spärlich eingelaufen. Aber selbst die Regeln, nach denen dieses Hilfsgeld verteilt worden sind, sind bis heute nicht richtig klar. Das heißt, es gibt zwei Schuldige dran, dass nicht sehr viel passiert ist. Zum einen die internationale Gemeinschaft bzw. die UNO und ihre Bürokratie. Zum anderen eben die Vorbehalte gegenüber einer Regierung, die nicht gerade Garant ist, dass da kein Geld verschwindet.
Und das könnte sich aber ändern, wenn jetzt einer dieser beiden Kandidaten ein klares Mandat erhält.
Das ist die Hoffnung. Ob es aber so sein wird, ich glaube nicht, dass da ein starker Präsident daraus hervorgeht. Und das ist wahrscheinlich auch das Kalkül gewesen von Aristide, dass er zurückkommt und sich ja als sowas wie der eigentliche starke Mann in Haiti präsentieren kann, neben einem schwachen Präsidenten.
Toni Keppeler, er ist Journalist mit dem Spezialgebiet Zentralamerika. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Markus Mucklin, für die Nachrichten Thomas Kürnzi, am Mikrofon Roman Fillinger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.